Hallo, hallo aus der Burg! Willkommen in der Burg! Wir haben jetzt einfach mal ganz frech entschieden, das ist jetzt der Name unserer LG. Hi Mary und Adrian. Das ist der neue Name. Also Burg, Remix Castle. Willkommen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind's wieder.
Genau.
Mit einem Kernanliegen.
Und mit LG war Lebensgemeinschaft gemeint.
Ach so, ja.
Damit ihr jetzt auch alle wisst, von wo wir diese Folge ausstrahlen, aufnehmen, wie auch immer.
Ja, vom neuen Headquarter.
Genau. Ja. Hätten wir das auch geklärt.
Ja, schön.
So, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind wahrscheinlich schon seit Wochen aufgeregt. Wie wird dieses Ding denn jetzt genannt? Jetzt ist es raus.
Die Burg.
Die Burg. Die Burg.
Oh, außer Marie wehrt sich dagegen, dann haben wir keine Chance.
Das wird sich jetzt durchsetzen, das ist jetzt schon im Äther.
Juhu. Und ich habe für die Burg heute eine Karaoke-Maschine gekauft. Und der Hützern freut sich wie Bolle, weil alle Koreaner auf Karaoke stehen.
Ich kann mich kaum zurückhalten. Ich stütze mich auf jede Gelegenheit, koreanische Stereotypen voll zu erfüllen.
Das fand ich jetzt witzig. Mhm.
Ich auch. Darum wollte ich sagen.
Ja, der Insan darf aber jetzt mal erklären, was mit Kernanliegen gemeint ist.
Haben wir schon eingeführt.
Hashtag der Woche.
Ja. Hashtag der Woche. Kernanliegen.
Da ist der Jason wieder vorgeprescht. Der will das in letzter Zeit immer sehr schnell, ne? Ja, so den Hashtag.
Deswegen ist es auch nicht mehr so lustig. So. Oh, böser Blick.
Unentspannt.
Böser Blick.
Was hat es damit auf sich? Eigentlich finde ich den Hashtag gar nicht so toll.
Auch das finde ich sehr lustig.
Weil ich mich gerade damit rumquäle. Ich muss nämlich einen Unterrichtsbesuch vorbereiten. Ich bin ja kein Referendar, sondern ein Lehrer in Ausbildung, wie es offiziell heißt. Das ist eine Ausbildung speziell für Seiteneinsteiger, die von Schulseite mit gefördert wird.
Und lernst du da eigentlich irgendwas?
Da lerne ich unterrichten, weil ich das die ersten 4 Jahre nicht vernünftig gemacht habe.
Oh, wie diplomatisch. Das heißt übrigens für einen neuen Nein.
Naja, auf jeden Fall müssen wir aber ähnliche Sachen machen wie typische Referendare, unter anderem Stunden vorbereiten, zu denen dann unsere entsprechenden FachleiterInnen zu Besuch sind. Und vorher müssen wir denen Pläne und Verlaufspläne vorlegen. Und zu denen gehört auch die Formulierung eines Kernanliegens.
Ein Traum.
Und deswegen löst der Hashtag bei mir eher einen Würgereflex aus. Das wäre mein Hashtag der Woche gewesen.
Würgereflex, haha. Aber wir haben ihm jetzt eine wunderbare Gelegenheit für die beste Nation, nämlich Prokrastination, gegeben. Und darum sitzen wir jetzt hier.
Ja, auch liebe Grüße an Mary.
Ja. Die leben beide in dieser Nation.
Ja.
So geht er. It's process. It's process time. Um nochmal zum Karaoke zurückzukommen. Nein, also heute...
Mir ist das unheimlich.
Weil ich einzig und alleine mit mir, mit diesen Sachen Spaß habe. Ja, sorry.
Ja.
Alle finden es total doof und ich freue mich total drüber.
Ja.
Also falls jemand mal Bock hat, in der Burg Karaoke zu singen, sucht euch einen Abend aus, wo uns nichts anderes vorhat.
Also dieser Vierer hat eine neue geistliche Gabe, von der ich bis heute auch nicht wusste, dass sie existiert. Aber es ist die Gabe, sich selbst in Enthusiasmus hochzuschaukeln, ohne Mithilfe anderer Menschen. Das ist unglaublich.
Und ich weiß gar nicht, ob das eine Beleidigung oder ein Kompliment ist. Aber ich bin gut drauf, es gab lecker Essen. Ich würde sagen, das war ein Kompliment.
Was hast du da reingemacht? Also eigentlich,
ja, das merkt ihr auch noch. Ja, erinnert ihr euch an die kleinen grünen Krümmelchen? Ja, ich hatte noch eine späte Cola, das hilft auch.
Ja.
Naja, okay.
Okay, also Kernanliegen.
Ja. Prozesstheologie!
Mhm.
Aha.
Das ist unser Stundenanliegen, unser Vorhaben für diese Unterrichtsstunde.
Soll ich schnell mitschreiben?
Ja, und wir sind darauf gekommen, weil wir letzte Woche, nachdem die Mikros hier schon aus waren, noch ein nächtliches Gespräch mit unserer derzeitigen charmanten Mitbewohnerin hatten, die uns noch ein paar Dinge zum Thema Prozesstheologie gefragt hat. Und sie wollte das gern auf eine, ich sag mal, etwas persönlichere Ebene ziehen. Und das hat uns dazu inspiriert, diese Woche ein bisschen darauf einzugehen.
Und wir haben festgestellt, dass wir sogar tatsächlich auch unterschiedlich sind in manchen Punkten.
Ja, genau.
Das habe ich schon verdrängt.
Es gab Kontroversen. Ha. Ja, die kommen bestimmt gleich wieder hoch.
Okay.
Ich sag nur Gebet.
Genau.
Klingelt da was?
Genau.
Ah, jetzt erinnere ich mich. Ich habe das zwar nicht als Kontroverse abgespeichert, aber okay.
Sag mal, Insan, was war das erste Mal, oder wann war das erste Mal, dass du etwas über Prozesstheologie gehört hast?
Das kann ich zeitlich gar nicht so genau sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe dich irgendwann mal gefragt, ich glaube, das habe ich auch in einer vergangenen Podcast-Folge mal erwähnt, wie du es mit der Allmacht Gottes hältst und biblische Begründung.
Ja, aber da wusstest du schon, was Prozesstheologie ist.
Da hatte ich mich schon mit Prozesstheologie auseinandergesetzt, aber ich weiß nicht mehr, wann das war.
Ja.
Also damals ein paar Monate, würde ich sagen.
Und wie bist du darauf gestoßen?
Puh. Auch gute Frage. Es ist alles schwer nachzukonstruieren. Ich glaube, ich habe einfach mal angefangen, alternative theologische Quellen zu suchen. Online wahrscheinlich. Und bin dann unter anderem auf Homebrewed Christianity gestoßen. Und das sind ja von der ersten Stunde an heiße Verfechter der Prozesstheologie gewesen. Und deswegen habe ich mich mal näher mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich vermute, dass es so war. Ich kann es nicht beschwören.
Okay. Also ich muss ja sagen, Allmacht, ich weiß noch sehr genau, wo du mir diese Frage gestellt hast. Und diese Frage hatte ich mir damals nie gestellt. Und ich würde auch sagen, dass ich, wenn ich so ein bisschen die christliche Szene scanne, dass diese Frage mir fast nirgends untergekommen ist. Also das ist so eine Sache, das setzt jeder voraus. Gottes Allmacht, das ist fertig. Also da, ich habe auch noch nie jemanden gehört, der für Gottes Allmacht argumentiert hat. Also man argumentiert dafür alles Mögliche, aber ich habe noch nie, zumindest in der freikirchlichen Szene, irgendjemanden gehört, der für Gottes Allmacht argumentiert hat. Das ist einfach völlig klar.
Ja, woran das wohl liegt?
Ja, also ich würde sagen, das liegt wahrscheinlich daran, dass, sag ich mal, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht, dass die freikirchliche Theologie sich ein bisschen getrennt von der universitären Theologie entwickelt hat. Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr so ist. Also jetzt kommt, glaube ich, keine oder wahrscheinlich fast keine freikirchliche theologische Einrichtung noch um die universitäre Theologie herum. Zum Beispiel dank Worthaus oder so ist einfach im Internet auch viel zu viel davon präsent. Und genau, aber das war damals, glaube ich, nicht so.
Haben die eine Allmachtfolge eigentlich? Worthaus? Nee, ne?
Nee. Ich glaube aber, dass Worthaus, also zumindest die Gezimmer, das wäre eine spannende Frage, sollten wir ihn mal hier für den Podcast gewinnen können, dann würde ich das ihn gerne fragen. Ich vermute aber, da er mehr so auf der lutherischen Schiene ist, dass er schon am Allmachtsbegriff festhalten würde.
Ich habe zumindest schon gehört, dass er gegen so gängige, klischeeartige Gebrauchsweisen, also dieses Begriffs Allmacht, stark polemisiert hat. Also das findet er problematisch. Aber jetzt eine konkrete Alternative dazu habe ich jetzt aus seinem Mund nicht gehört.
Aber finde ich passt ganz gut zu ihm, dass er das nicht so, weil er ist ja auch jemand, der Dinge mal weiter und zu Ende denkt. Ja.
Ja.
Und zur Allmacht war ja auch eine unserer ersten Folgen, ne?
Genau, also da haben wir schon viel zu gemacht. Ich würde aber gerne euch mal, ich muss nämlich sagen, ich habe selber durch unseren Podcast bestimmte Verhaltensweisen in meinem Leben geändert. Zum Beispiel den Buchkonsum. Also sprich, das theologische Buch, was ich mir im letzten Monat gegönnt habe, war eben nicht mehr von einem weißen, männlichen Theologen, sondern ich habe mir jetzt geholt Making a Way Out of No Way, A Womanist Theology von Monica A. Coleman.
Also die Reaktionszeiten bei dir sind bemerkenswert.
Ist das so? Ja,
finde ich gut. Sehr konsequent von dir.
Das auf jeden Fall. So, jetzt muss ich aber ein Zitat hier. Also das Problem ist, ich lese Bücher oft auch nicht von vorne nach hinten, sondern kreuz und quer. Und hier war ein Zitat von Whitehead drin, was mich sehr stark begeistert hat. Ich habe es. So, das heißt folgendermaßen: All simplifications of religious dogma are shipwrecked upon the rock of the problem of evil. Ist jetzt nicht direkt die Allmachtsfrage, ist die Frage nach dem Bösen. Hm. Und vielleicht, also das ist aber so ein bisschen auch mein Zugang zu der ganzen Geschichte. Wie würde man das Zitat frei übersetzen? Also sinngemäß, alle Simplifizierung, Vereinfachung von religiösem Dogma, von religiösem Glauben.
Erleiden Schiffbruch an der Frage nach dem Bösen.
Ja, genau. Ich fand diese Metapher toll. Also, dass eben der eigene Glaube, wenn er konfrontiert wird mit dem Bösen, vielleicht kann man auch sagen mit dem Leid, weil das hängt, glaube ich, in der Prozesstheologie sehr eng beieinander, dass Glaube da Schiffbruch erleiden kann.
Jetzt ist meine Frage, da wir das Ganze ja mal auf einer persönlichen Ebene angehen wollten, ist das für dich der Casus Knactus gewesen, auf deiner persönlichen Ebene?
Ich glaube ja, also es gibt schon Situationen in meinem Leben, wo ich geglaubt habe, Gott hätte so und so handeln müssen. Und es ist aber nicht so rumgekommen. Zum Glück waren es bei mir jetzt eher einfache Sachen, was weiß ich, eine Beziehung geht kaputt oder sowas in der Art. Ich bin bislang verdammt gut durchs Leben gekommen. Aber ein Stück weit ist das vor allen Dingen bei mir persönlich geworden, auch durch mein Geschichtsstudium, wo wir eben sehr viel über den Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Und das hat mein Denken schon auch stark geprägt. Das hat viel mit mir gemacht. Beispielsweise auch, als ich dann mitbekommen habe, wir hatten einmal, das war allerdings bei euch an der Schule, da war wohl dieser, der wird immer genannt, Judenjunge Salomo. Der war da zu Besuch und hat da so einen Vortrag gehalten. Und in dem Vortrag ging es eben auch um die Frage, wie Gott sowas wie den Holocaust zulassen konnte. Und es hat sich da keiner getraut, was dagegen zu sagen oder da eine Antwort für parat zu haben, weil man eben natürlich auch irgendwo so ein bisschen unter dem Eindruck stand. Aber die Frage ist eben mir nachgegangen, weil der Typ eben auch dann so gesagt hat, also wenn ihr mal eine Antwort darauf findet, dann schreibt mir mal. Und das fand ich eben krass, weil ich eben darüber nachgedacht habe, okay, was würde ich im Zweifelsfall, würde ich so jemandem schreiben? Hm. Und dann ist es, das ist für mich so der persönliche Zugang gewesen. Mhm. Weil ich eben auch denke, da muss es eine vernünftige Antwort drauf geben. Sonst hat Glaube für mich immer auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich nur die einfachen Themen des Lebens raussucht, aber dann ignoriert, wo es schwierig wird. Und das ist jetzt, also das möchte ich nicht, das geht für mich nicht. Hm.
Wie war das bei dir, Safira? Wann wurde es für dich persönlich, als es um Prozesstheologie ging?
Ich kann mich überhaupt gar nicht mehr an den Anfang erinnern. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, dass ich mich damit besonders irgendwie auseinandergesetzt habe. Ich weiß überhaupt nichts über Prozesstheologie, verdammt!
Okay, jetzt wirst du rausgekickt, das war's.
Ey, da gehe ich jetzt Karaoke singen. Nee, Also irgendwie wird Jas an mich zugequatscht haben. Also ich weiß, dass ich diesen Jonas Jones oder wie heißt der Dude da, den Text gelesen habe, den fand ich ganz gut. Und dass wir irgendwie ins Gespräch kamen über Prozesstheologie. Ich habe auch ein bisschen Homebrewed gehört. Ich glaube, da waren wir das erste Mal bei Emergent, als das gerade so bei uns anfing.
Ja, ist richtig.
Da haben wir nämlich ein paar Leute getroffen, die das auch cool fanden. Zumindest der
Mick Hager.
Richtig, genau. Der war mir gleich sympathisch, weil er gesagt hat, ich liebe die Postmoderne, ich umarme die Postmoderne. Der war so voll begeistert von der Postmoderne, das fand ich irgendwie nett.
Ja.
Und ging so richtig da drin auf, fand ich cool. Genau, Mick Hager. Und ich weiß nicht, dann haben wir immer mal wieder so ein bisschen drüber gequatscht, ne? Und dann habe ich mir das Buch von, was du abgezogen hast, von Catherine Keller, glaube ich, oder?
Stimmt, ja.
Genau, das habe ich mir dann geholt. Und ja,
Catherine Keller, ich glaube, das ist das Geheimnis der Welt oder Gott, das Geheimnis der Welt, so heißt das, glaube ich, sinngemäß. Also ich muss sagen, das ist eben eins der wenigen deutschen Prozesstheologie-Bücher.
Oh, und wer mich da auch mit reingebracht hat, war Walter Wink.
Oh ja, genau.
Genau, also das war nämlich das, wo es bei mir richtig abging. Richtig, es war Walter Wink.
Ja, Walter Wink, die Verwandlung der Mächte, ist glaube ich auch ein Buch, was, also ich höre immer wieder Leute, die das gelesen haben. Das hat so in der deutschen progressiven Szene, ist dann ja auch übersetzt worden.
Ja, zum Teil, ne?
Ja, also es ist verkürzt übersetzt worden, genau. Ja. Das hat ziemlich viel Wellen geschlagen und wurde dann auch mal bei Emergent Deutschland besprochen.
Ja.
In so einem Seminar, das war super. Und genau, und er nimmt
da
ganz
bewusst
auch Bezug
darauf. Da habt ihr ein Lied geschrieben.
Das ist korrekt.
Wie ging das nochmal?
Wehe, irgendjemand googelt das.
Ey, das ist cool. Ey, das Lied ist cool. Ja,
der Song ist schlecht, die Aufnahme war...
Der Song ist schlecht, die Aufnahme war toll, was?
Nein,
der Song ist
war
gut,
okay, aber
die
Aufnahme war...
Der Song war gar nicht schlecht, den habt ihr innerhalb von kürzester Zeit geschrieben, das war cool. Mit Ukulele. Nee, wie heißt das? Was hat der Ding? Naja, ist ja auch egal. Genau, also bei mir war es definitiv Walter Wink. Und was wir dann an diesem Wochenende mit Emergent nämlich ganz gut rausgearbeitet haben, was bei mir ganz viel Klick gemacht hat, was auch so ein bisschen prozesstheologisch oder sehr prozesstheologisch ist, ich bin nicht immer so gut klar drauf gekommen, dieses Ausgeliefertsein an Gott, finde ich richtig kacke. Ist mir egal, wie integre der Dude ist und Liebe und so, das kann ich überhaupt nicht gut. Ja, da grinst er uns an die Acht und beherrscht werden und so. Ist überhaupt nicht meins. Vor allen Dingen, weil ich das überhaupt nicht mag, dass man sich einfach zurücklehnt und ich komme ja aus dem Hintergrund so, ne, nach dem Motto, die Welt ist eh verloren, so what? Ne, guck mal, dass ihr irgendwie so ein bisschen Leuten erzählt von Jesus und sonst euer Leben irgendwie überlebt und so, weil dann kommt ja Himmel. Das finde ich einfach total bescheuert. Und da haben wir ganz viel darüber geredet, einfach, dass es immer ein Zusammenspiel mit Gott ist. Und da haben wir diesen tollen Satz herausgearbeitet, dieses irgendwie hat Gott es so gemacht, dass er die Welt nicht alleine retten kann, sondern nur mit uns. Oder irgendwie
das
sowas.
Das Gute nur gewinnt, wenn wir mitmachen. Ja.
Genau, viel schöner. Das Gute nur gewinnt, wenn wir mitmachen. Und das ist etwas, wo ich ganz gut mit kann. So, ne? Und was mir irgendwie wichtig ist. Ich möchte halt eben, wenn ich für einen Glauben, sag ich mal, irgendwie einstehe oder da irgendwie Vertreter bin, will ich halt eben keine Passi-Dingsi. Ich will nicht, dass Leute passiv werden und sagen, okay, jetzt kann der Gott Jutner machen, sondern ich möchte einen aktivistischen Glauben. Und ich möchte, dass Leute Hoffnungen für die Welt haben und ich möchte, dass sie sich investieren und ich möchte, dass sie auch ihre eigene Verantwortung für die Welt sehen, für ihr Leben und genau, und dann aber auch, oder so erkläre ich auch meinen Glauben, dass ich sage, ich finde es total schön zu wissen, dass wenn ich mich für das Gute einsetze, dass ich nicht alleine dastehe, sondern dass es auf jeden Fall irgendetwas Höheres gibt und das kann man nennen, wie man will oder denken darüber, was weiß ich, das einfach mitmacht in diesem Kampf. Und das finde ich immer ganz cool und das ist so mein Ding, was mir wichtig war, ist.
Mhm. dieser Satz, irgendwie hat es Gott so gemacht, der ist vielleicht nicht ganz prozesstheologisch.
Richtig.
Also der ist schon wahrscheinlich ziemlich authentisch Walter Wink, aber Walter Wink erwähnt ja auch Prozesstheologie nicht explizit als eine seiner Quellen.
Ja, doch schon.
Ja?
Ja.
Der hat das doch auch als Grundlage von seinem Weltbild. Also wenn
da
er das
wird das genannt.
Genau.
Ah, okay, ja.
Erstes das Kapitel.
Gut zu wissen. Ich hab's, ja, gut.
Nicht jetzt gelesen.
Jetzt bin ich geoutet. aber auf jeden Fall geht er dann in dem Punkt anscheinend nicht so weit wie die meisten ProzesstheologInnen zumindest. Ne? Also die sagen würden, Gott hat es nicht so eingerichtet.
Sondern Gott ist so.
Ja, sondern es ist halt Gottes Wesen, dass die Dinge so sind. Also dass die Welt so ist.
Das ist auch kein Walter Wink-Satz. Das ist ein Satz von dem anderen Dude und der ist nicht so in Prozesstheologie. Also von daher.
Ja, und das ist ein Satz, auf den wir uns geeinigt haben, glaube ich. Oder der so herausgearbeitet wurde in einem der Arbeitskreise oder in einer der Gruppen, ja. Ich habe, glaube ich, ganz ähnliche Zugänge gehabt wie ihr zum Teil. Also Frage des Bösen und Frage nach Allmacht haben auch eine Rolle gespielt und haben mich auch irgendwie dahin gezogen. Aber vermutlich eher auf der Ebene von, oh, interessant. Also so konzeptionell sehr interessant. Auch so, dass ich gesehen habe, das ist existenziell wichtig für ganz viele Menschen vermutlich. Aber ähnlich wie du, Jason, habe ich jetzt in meinem Leben noch nicht so krasses Leid zu beklagen gehabt, dass mich das ganz tief in meinem, also das ist mein Kernanliegen gewesen wäre, mein ganz persönliches. Aber was mich, glaube ich, persönlich vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr gepackt hat, das mit der Frage des Bösen und der Allmacht ist ja eher, was will man nicht am herkömmlichen Gottesbild vielleicht. Aber dass auf der positiven Seite, auf der Habenseite der Prozesstheologie, dieser Gedanke der Allverbundenheit Gottes, das hat mich stark fasziniert. The Omni-Related One heißt es so schön auf Englisch. Und das hat in mir ganz viel hervorgerufen, weil ich, glaube ich, Zeit meines Lebens so eine Sehnsucht danach hatte oder irgendwie so eine Intuition, dass irgendwie alle Welt miteinander verbunden ist, dass das wahr ist über dieses Leben und über diese Welt. Und ich habe das in herkömmlicher Theologie nicht so stark wiedergefunden, dieses Gefühl. Und als das in der Prozesstheologie so deutlich mir vor Augen geführt wurde, da hat das schon ziemlich Klick gemacht für mich.
Dann lass uns doch mal, also jetzt haben wir darüber geredet, was jeder für einen Zugang hatte. Ich fände cool, wenn wir dann sozusagen kurz mal darüber reden, was jeder von uns vielleicht an Gewinn da erstmal rausgezogen hat. Und da würde ich dann schon nochmal auf die Frage nach dem Bösen von meiner Perspektive eingehen, weil ich oft in Gesprächen über dieses Thema Leid mit Leuten im Gespräch war und da diskutiert habe und für mich sich diese, also ich hatte einmal, es gab einmal so einen Jugendgottesdienst, das ist Jahre her, und da hat ein Missionar so eine Geschichte erzählt von einer anderen Missionarin, die er gut kannte, aus irgendeinem Dschungelgebiet, wo dann Rebellen oder irgendwelche Leute dann die Missionsstation überfallen haben. Und dann hat er das dann eben so beschrieben. Und dann ist die Missionarin dann eben vergewaltigt worden und hat sich dann währenddessen dann Gedanken gemacht, okay, ob es das jetzt wert war. Und dann hat sie dann eben gesagt, ja, die Sache ist die des Jesus ist es wert. Und das war für mich so eine der ersten Antworten, die ich auf die Frage nach dem Leid bekommen habe. Und mich hat das jahrelang, wie soll ich sagen, beschäftigt, ne, weil ich irgendwo das das hat zwar gut zu meinem damaligen theologischen Framework gepasst, ja, also irgendwie Gott hätte es ja verhindern können, weil Gott ist ja allmächtig und irgendwie wird Gott das schon benutzen, weil Gott ja einen Plan hat. Und das sind für mich die zwei Aspekte gewesen, die meinen Glauben damals, also meine Umgebung, so wie ich glaube, immer beigebracht bekommen habe, immer geprägt haben. Und da geht Prozesstheologie eben ganz bewusst rein und sagt eben, nein, hinter dem Bösen in der Welt steckt kein göttlicher Plan. Es ist eben nicht so, dass eine Vergewaltigung oder sonst irgendwas auf einmal dadurch gut wird, dass Gott damit irgendwelche Absichten verfolgt und deswegen diese Sache zugelassen hat. Das verneint Prozesstheologie und sagt, nein, das Böse muss beim Bösen genannt werden und man muss im gleichen Atemzug anerkennen, dass Gott nicht in der Lage ist, das Böse in aller Konsequenz zu verhindern. Obwohl Gott das möchte. Und da kann man dann eben die nächste Frage anstellen, okay, warum ist das so? Warum kann Gott das nicht verhindern? Und die Prozesstheologie würde da eben sagen, ja, Gott kann das nicht verhindern, weil Gott eben Teil oder eben in einer Beziehung zur Schöpfung steht. Also ich erkläre es mal eben, es gibt eine andere Strömung, die eher im evangelikalen Bereich stärker Anklang genommen hat. Das ist der sogenannte offene Theismus oder im Englischen Open Theism. Und da würde man eben sagen, Gott hat sich irgendwann entschieden, die Schöpfung ins Dasein zu rufen und hat sich dann aber auch entschieden, der Schöpfung freien Willen zu geben. Und wenn die Schöpfung dann freien Willen hat, dann möchte Gott oder kann Gott den freien Willen sozusagen nicht mehr zurücknehmen, ohne dass die Schöpfung aufhört, Schöpfung zu sein. So sinngemäß. Das ist zum Beispiel Jürgen Moltmann, einer, der das so sagen würde. Und die Prozesstheologie würde das eben nicht sagen. Warum nicht? Weil im Grunde man ja sagen könnte, okay, wenn Gott die Möglichkeit hätte, einzugreifen und bestimmte Dinge zu verhindern, dann ist ja die Frage, warum macht das denn nicht? Warum macht das dann nicht wenigstens beim Holocaust? So. Oder eben bei verschiedenen anderen Dingen. Deswegen, Prozesstheologie würde eben sagen, Gott kann nicht eingreifen in dem Sinn, dass Gott der alleinige Faktor in einem Moment ist. Gott kann immer nur in Kooperation mit der Welt agieren. Und das kann Gott deswegen nicht, weil Gottes Wesen eben so ist. So, und Gott kann das auch nicht ändern, selbst wenn er es wollte. Oder sie. Genau. So, das waren ein paar Gedanken, die mir da sehr, sehr wichtig geworden sind. Einfach auch deswegen, weil ich glaube, dass das meiner eigenen Seele gut tut. Ich glaube aber auch, ich selber predige gerne und finde Gemeinde wichtig und finde wichtig, dass Gemeinde eine Botschaft hat. Und da ist es für mich extrem wichtig, zu sagen, dass, oder eine Botschaft zu haben, die am Ende eben nicht dazu führt, dass Menschen den Mist, der eben im Leben passiert, uminterpretieren müssen, damit Gott eben seine Allmacht behält, sondern mir ist es wichtig, das Böse beim Namen nennen zu können, Ungerechtigkeit beim Namen nennen zu können und zu wissen, nein, Gott ist eben auf der Seite derjenigen, die eben Ungerechtigkeit weghaben wollen. So sag ich mal. Jetzt habe ich viel geredet.
Das war aber auch schön.
Mhm. Ja, und damit hast du auch schon anklingen lassen, dass für dich das auch relevant wird in deiner Glaubenspraxis, in deiner Spiritualität und auch in deiner Frömmigkeit, ne? Also Thema Predigt zum Beispiel. Da hat sich das ganz konkret ausgewirkt. Wie ist das bei dir, Saphira? Hast du irgendwelche, oder ja, bei dir war es wahrscheinlich ein Zusammenspiel vieler Einflüsse und nicht allein Prozesstheologie, aber bestimmt auch zum Teil Prozesstheologie. Gibt es irgendwelche Folgen dieses neuen Denkens für deine Spiritualität?
Ja, auf jeden Fall für meine Spiritualität. Und vor allen Dingen auch im Umgang mit meiner Spiritualität, auch mit gegenüber anderen. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber dieses ganze Gespräch und die ganze Entwicklung, die auch durch Prozesstheologie losgetreten wurde und auch der Kontakt mit, ich bin ja immer noch so ein bisschen Pyros, tut mir leid. Sorry. Ich schwanke immer hin und her. Ich nehme mir aus jedem das Rosinen, die Rosinen, obwohl ich Rosinen nicht mag, die Schokoladenbröckchen. So. Also was bei mir vor allen Dingen passiert ist, ich habe mich auch mit Panentheismus dann viel auseinandergesetzt. Also diese Idee, dass alles in Gott ist quasi, und muss zugeben, dass ich mich sehr viel von diesem klassischen Gottesbild gelöst habe, was irgendwie immer so da war für mich. Und haben ja auch schon mal drüber geredet, so von wegen, ist Gott eine Person? Und ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast drüber geredet haben oder so diskutiert haben, kann ich mich gar nicht erinnern.
Und, beides, glaube ich.
Ja, genau. Ich gehe mit dem Begriff, Gott ist überpersönlich oder wie ihr das so gerne sagt. Ich weiß nicht genau, was das heißt oder so. Aber für mich war es sehr wichtig, also ich habe auch gar nicht so viele Ansprüche an Gott als eine Person tatsächlich. Ich bin mir gar nicht so sicher, was ich da mit diesen ganzen Gefühlen und Mitleiden und so Gottes will. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so brauche. Jetzt rede ich auch ganz lange, tut mir leid. Also für mich habe ich da ganz viel losgelassen, habe ich da ganz viel losgeworden. Ich brauche auch eigentlich nicht so sehr diese starke emotionale Beziehung mit Gott. Und wenn ich traurig bin, ist er auch traurig. Nee, Schnack und so brauche ich es nicht. Also vielleicht auch jetzt gerade nicht. Man entwickelt sich ja sehr. Ich will auch nicht sagen, dass ich da am Ende bin oder so. Gar nicht, überhaupt nicht, sondern wahrscheinlich sehr am Anfang. Deswegen schmeiße ich wahrscheinlich auch ganz viel weg. Was mir aber total wichtig ist und auch anderen gegenüber ist, dass für mich ein gewisser Missionsdrang in dem Punkt weggefallen ist, dass ich glaube, es ist überhaupt gar nicht mehr wichtig, dass alle Jesus nachfolgen, indem sie sagen, dass sie Jesus nachfolgen. Sondern was ich halt viel spannender finde, ist einfach in dieser Welt zu gucken, wo wirkt Gott? Wo passiert Gutes? Wo haben Leute die gleichen Gedankengänge wie ich oder zumindest die gleichen Richtungen oder setzen sich mit den gleichen Dingen auseinander? Und wo kann man sich da treffen und gemeinsam irgendwie auch Dinge lostreten und so? Und das hat mich unglaublich befreit, auch diese Idee interreligiöser Dialog und so, das bringt mir total viel. Und das hat mir auch die Prozesstheologie oder das ganze Gespräch einfach gebracht, auch Leuten einfach ihren Segen zuzusprechen für das, was sie tun. Und wenn die total, wie ich immer gerne sage, es gibt Leute, die gehen so total den Jesusweg, ohne überhaupt eine Ahnung von Jesus zu haben. Weil für mich geht es, wenn man über Jesus redet, nicht um Jesus die Person, sondern das, wofür Jesus steht. Und es gibt so viele Menschen, die dafür stehen und dafür sich investieren und so viele gute Dinge machen und das vollendens wertzuschätzen, ohne irgendwie denen sagen müssen, ja, aber du musst da irgendwie Jesus draufschreiben oder so. Das finde ich total befreiend und das finde ich total toll. Und dann habe ich auch mehr Freiheit, über meinen Glauben zu reden, weil ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis habe oder den Druck habe, anderen Leuten irgendwie den gleichen Glauben aufzuzwängen. Und ich kann das einfach über Themen machen. Ich muss mich jetzt nicht über Jesus unterhalten, aber ich kann mich unglaublich viel über das unterhalten, wofür Jesus steht. Und so ganz viele Türen öffnen und ganz viel bewegen. Und das ist mir, also das ist für mich total befreiend.
Ich würde da ganz kurz einhaken. Ich habe gemerkt, dass es Menschen gibt, ich hab mit Menschen geredet, die über die Leitfrage den Glauben verloren haben. Die eben gemerkt haben, okay, das, was da passiert ist, wenn Gott das verhindert oder nicht verhindert hat, dann brauche ich Gott nicht, das macht keinen Sinn. Es gibt andere, von denen ich weiß, dass sie zum Beispiel über die Frage nach der Hölle den Glauben verloren haben, weil sie gesagt haben, okay, wenn der und der Angehörige oder die Angehörige in der Hölle sein sollen, weil sie nicht glauben, dann will ich auch nicht mehr glauben, so ungefähr. Und das finde ich...
Oh, dazu muss ich gerade sagen, das größte Kompliment, was mir mal jemand gemacht hat, ist, als jemand zu mir gesagt hat, ja, wir sehen uns dann in der Hölle. Ich fand das irgendwie toll, ich habe mich gefreut, sorry. Weil sie meinte, alle coolen Leute sind in der Hölle.
Ja. Aber das, was du gerade vorher eben meintest, für mich ist das Coole an Prozesstheologie, dass hier ein Weg gefunden wird, Glaube plausibel und auch durchaus ansteckend und begeisternd in Worte zu fassen. Aber man muss eben nicht diese Kröten schlucken, die es für viele, und ich würde mich dazu zählen, unmöglich machen würden, zu glauben.
Ja.
Und also du hast ja gerade Panentheismus, alles ist in Gott. Ich hatte zum Beispiel auch so verschiedene Erfahrungen, wo es um Missionen ging, wo man Leuten den Glauben extrem aufs Auge gedrückt hat. Und das hat ja auch damals Sinn gemacht, weil es gab ja eine Hölle. Und wenn man den Menschen das jetzt nicht sagt, dann klebt am Ende Blut an den eigenen Fingern. Und wo ich eben irgendwo auch heute sage, das ist sehr, sehr belastend gewesen auf einer, auf einer Sicht. Und Prozesstheologie erlaubt mir zu sagen, und ich glaube, da kommt Insan gleich mit der Verbundenheit aller Dinge, Prozesstheologie sagt eben nicht, pass auf, ich muss Gott zu den Menschen bringen und ich muss Gott mit den Menschen in Verbindung bringen, sondern Prozesstheologie geht davon aus, dass jeder Mensch bereits mit Gott verbunden ist. Und das ist eine tolle Sache. Also Prozesstheologie bedeutet für mich, ich muss die Welt nicht mehr retten, in dem Sinn, dass ich jeden Menschen bekehren muss.
Ja, auf der anderen Seite bedeutet Allverbundenheit aber auch, dass wir noch verantwortlicher sind als vielleicht nach einem herkömmlichen Weltbild.
Ja.
Ne? Denn das, was wir tun, hat Konsequenzen ganz woanders auf dieser Welt auch. Und das ist ja auch leicht nachweisbar, wenn man gar kein prozesstheologisches Weltbild hat. Also wie komplex Zusammenhänge und solche Gefüge sind, weiß man inzwischen aus den verschiedensten Lebensbereichen, ne, Wirtschaft, Politik, dass wir wissen, was Konsequenzen unseres Lebensstils hier in einem ganz anderen Fleck der Erde sind, das ist ja auch keine neuere Entwicklung, sondern das weiß man schon eine Weile. Aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein dieser Sachverhalte auch wächst, ist ein Wirken von Gottes Geist, so wie ich Gottes Geist auch verstehen würde. Hoffen wir mal, dass es nicht zu spät ist. Für die Menschheit zumindest. Die Schöpfung wird irgendwie weitergehen. Aber ja, für uns könnte es
demnächst
zu spät sein.
Ja. Warum ist diese Allverbundenheit für dich so plausibel und für dich persönlich wichtig?
Da könnte ich von meinem Lebensgefühl sprechen. Und ich könnte so ein paar Erfahrungen nennen, die ich im Leben gemacht habe und ein paar Geschichten, die mir wichtig geworden sind. Eine ist total abgefahren, habe ich schon oft erzählt.
Ja, erzähl die abgefahrene Geschichte.
Und wenn ich die jetzt im Podcast erzähle, dann verlieren wir, obwohl nein, ich glaube, wer uns bis jetzt zugehört hat, der wird jetzt auch nicht abspringen
in dieser auch nicht.
Geschichte. Okay.
Ja, über so einen Schlickschack machen wir auch mal eine Folge.
Okay.
Dann schimpfe ich ein bisschen rum.
Gut, das ist eine Geschichte eigentlich meines Vaters. Als er geboren wurde, da hat meine Urgroßmutter auf dem Bauernhof einen Baum gepflanzt, einen Ginkgo-Baum, so wie es gang und gäbe war damals, Tradition war damals. Dieser Ginkgo-Baum ist quasi also mit meinem Vater aufgewachsen. Und meinem Vater auch sehr ans Herz gewachsen. Also er hat da klettern gelernt und solche Geschichten. Und die Liebe ging sogar so weit, also dieser Baum war so wichtig, der ganzen Familie so wichtig, dass er auch mit umgezogen ist, als die Familie den Bauernhof gewechselt hat. Also sie sind auf ein anderes Grundstück und dann kam der Bagger und damit haben sie diesen Baum ausgegraben und mitgenommen auf das neue Stück Land. Also richtig krasse Aktion und daran merkt man, was für einen Stellenwert der da hatte. Und mein Vater hat dann in seinen späten 20ern Korea verlassen und ist nach Deutschland gekommen, hat angefangen hier zu arbeiten, hat meine Mutter kennengelernt, sie geheiratet, hat meine Schwester und mich bekommen und so. Und nicht mehr oft die Gelegenheit gehabt, nach Korea zu reisen. Aber ist natürlich regelmäßig in Kontakt gewesen mit Familie und Verwandten dort. Und hat sich auch immer wieder erkundigt nach diesem Baum. Und dann waren meine Schwester und ich schon auf der Welt, aber zu klein ist, dass wir daran noch aktive Erinnerungen hätten. Aber wir haben es dann später erzählt bekommen. Und zwar hat mein Vater eines Nachts geträumt von diesem Baum. Sprich, er hat geträumt, er wäre wieder ein kleiner Junge und würde auf diesem Baum herumklettern. Und irgendwann während des Traums fing dieser Baum vernehmlich an zu weinen. Und davon ist mein Vater dann wach geworden. Und dann hat er später mit meinem Großvater in Korea telefoniert. Und der hat ihm dann berichtet, dass ein Blitz in den Ginkgo-Baum eingeschlagen sei und dass der Baum jetzt tot sei. Und das war ungefähr zu der Zeit, als mein Vater davon geträumt hat, dass dieser Baum weinen würde. Und das ist so eine krasse Geschichte, die ich gern erzähle. Also mich hat sie geprägt, um zu verdeutlichen, irgendwo gibt es Verbindungen zwischen uns, nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Menschen und ihrer Umgebung, zwischen Menschen und anderen Lebewesen, zwischen Menschen sogar und Pflanzen und Bäumen. Also dass es da reale Verbindungen gibt, die über das hinausgehen, was wir so an der Oberfläche mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und dass das über eine weite Distanz hinweg irgendwie noch aufrechterhalten wird. Ja, weil diese emotionalen Verbindungen etwas sehr Echtes an sich haben. Und das hat mir das verdeutlicht. Und dann habe ich selbst auch andere Dinge erlebt am eigenen Leib. Also jetzt nicht so krasse Sachen, aber ich hatte auch mal eine, das habe ich auf dem Podcast auch schon mal erzählt, dass ich selbst auch mal als Kind so eine mystische Erfahrung hatte, wo ich eine kurze Zeit lang das Gefühl hatte, mit der ganzen Welt, mit dem Kosmos verbunden zu sein. Das klingt sehr abgefahren, wenn man das so erzählt, aber das war tatsächlich mein Gefühl. Und auch das hat mich irgendwie nachhaltig geprägt. Ja, und das sind so ein paar Dinge, die mir in meiner persönlichen Biografie passiert sind und in mir die Überzeugung gefördert haben, dass diese Allverbindenheit wahr ist.
Kannst du noch ein bisschen erklären, also Prozesstheologie nennt das ja, oder einige ProzesstheologInnen nennen das organische Kosmologie, also auf den Punkt gebracht, alles ist miteinander verbunden. Kannst du noch erklären, welche Rolle Gott darin spielt und wie man Gott in dieser Allverbundenheit denken kann?
Ja, also es gibt bestimmte klassische Attribute Gottes, die in der Prozesstheologie deutlich abgelehnt werden. Zum Beispiel das herkömmliche Verständnis der Allmacht Gottes. Aber was zum Beispiel sehr stark bejaht wird, ist die Allgegenwart Gottes. Und das knüpft auch an das Schlagwort Panentheismus. Panentheismus beinhaltet ja nicht nur, dass alles in Gott ist, sondern auch irgendwie, dass Gott in allem ist. Und in der Prozesstheologie heißt das, dass Gott in alle Prozesse, in alle Vorgänge involviert ist. Also es gibt keinen Ort der Gottesferne. Und Gott ist irgendwie daran gelegen, in jedem Augenblick und überall dorthin zu drängen, zu schubsen, einzuladen, zu locken, zu ziehen, wo diese Allverbundenheit auf eine Art und Weise realisiert wird, dass, ja, vielleicht kann man es mit dem Wort Allgemeinwohl, dass das Wort, dass das Allgemeinwohl
Overall Wellbeing, wird
ja
oft gesagt, ne?
John Coffey. Gefördert wird. Also in diese Richtung soll sich alles entwickeln. Und das ist mein Empfinden, das ist meine Intuition, das ist mein Glaube. Dass Gott sozusagen, und das ist jetzt auch wieder sehr vermenschlichend gesprochen, aber ihre Finger im Spiel hat überall.
Was meint das, dass Gott in jedem Prozess involviert ist?
Naja, in der Prozesstheologie wird Gott von zwei Polen her gedacht. Und das eine, woran sich viele TheologInnen außerhalb des prozesstheologischen Camps sehr stark reiben, ist immer dieser veränderliche Pol Gottes. Also der Pol Gottes, der reagiert auf die Welt und Dinge aufnimmt und der flexibel ist und sich ständig im Änderungsprozess befindet. Das ist ein wichtiger Teil der Prozesstheologie und damit wird auch erklärt, warum Gott affiziert werden kann, also warum Gott auch emotional involviert ist oder warum Gott bezeichnet werden kann als Fellow Sufferer who understands, ne? Also als Mitleidende, die versteht, also die uns wirklich versteht. Aber es gibt noch diesen anderen Pol und der ist unveränderlich und da sind auch bestimmte Anklänge an den Platonismus da, ne? Also bestimmte Dinge, die schon ewig sind, also so ewige Qualitäten, die irgendwie in Gottes Wesen verankert sind, ne? Und die dem Wirken Gottes und der Entwicklung der Schöpfung auch eine bestimmte Richtung geben, ne? Das heißt, die Interaktion Gottes ist immer geprägt von diesem ewigen Pol her und da sind dann bestimmte Dinge zu finden, die auch sicher im biblischen Narrativ eine große Rolle spielen. Gottes Treue erklärt sich daraus. Gott ist gelegen an, ja, ein wichtiges Schlagwort in der Prozesstheologie, Zunahme von Kreativität auch. Und Kreativität bedeutet, das klingt ein bisschen technisch, aber ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen gleich. Also dass Wert in der Welt beständig zunimmt, dass Wert geschaffen wird. Aber Wert jetzt nicht im engen ökonomischen Sinn. Also das kommt uns ja ganz schnell in den Sinn, wenn wir das hören. Wert im Sinn von Geldwert oder sowas. Das ist damit nicht gemeint. Es geht nicht um Profitmaximierung. Sondern, dass immer mehr von der Schöpfung Anteil hat an dem, was das was Existenz kostbar macht, sozusagen. Also, dass das gemehrt wird. Und deswegen treffen sich in dem Punkt potenziell auch BefreiungstheologInnen und ProzesstheologInnen, die ja manchmal auch eine gewisse Spannung untereinander haben, weil BefreiungstheologInnen ja sehr stark betonen, Gott ist auf der Seite der Schwächeren, der Benachteiligten, der Armen. Das heißt, Gott ist parteiisch. Und normalerweise würden ProzesstheologInnen sagen, nein, Gott ist nicht parteiisch, Gott ist für alle, nämlich für die Zunahme von Wert. Aber das beinhaltet, wenn man das ernst nimmt, auch Wert erhöht sich für die gesamte Schöpfung dadurch, dass alle Zugang haben zu dem, was gut ist und ihnen gut tut. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, ja, Gott ist auf einer gewissen Art und Weise auf der Seite der Benachteiligten und der Menschen am Rand. Ja.
Ja, ich finde das, wichtig, weil man sich sonst fragen könnte, wem ist Gott überhaupt treu? Weil ich finde die Geschichte Israels irgendwie sehr bezeichnend. So, ne? Weil es ist ja nicht so, dass Gott kompromisslos auf der Seite Israels ist, sondern durchaus halt eben sagt, wenn ihr die Unterdrücker seid, dann bin ich wieder auf der Seite der Unterdrückten. So, ne? Und gleichzeitig ist er aber doch immer auf Israels Seite, weil es ist sein erwähltes Volk. So, ne? Deswegen find ich den Punkt auch gar nicht so unwichtig.
Ja, und dann gibt es auch andere Werte, die dann quasi so ewig sind, wie zum Beispiel Schönheit. Oder, und was ich sehr sympathisch finde in der Prozesstheologie, was ich auch in keiner anderen Theologie so gehört habe, so formuliert gehört habe, ist, der englische Begriff ist Zest. Und Zest ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Zum einen sollte das in vielen Kontexten so Würze. Aber es hat auch so Anklänge von Lust und Abenteuerlust und so. Und das finde ich schon einen coolen Wert. Also wenn das irgendwie in Gott verankert ist, finde ich das eine schöne Vision auch für uns.
Ich finde Prozesstheologie, wenn man, also ich habe jetzt schon so das eine oder andere Buch zu dem Thema gelesen. Man muss sagen, dass die Sprache also generell sind das Bücher, die unglaublich schwierig zu verstehen sind. Also ich meine, mir macht sowas Spaß, aber ich glaube, das ist ein großer Grund, warum Prozesstheologie nicht so wahnsinnig weit verbreitet ist. Auf der anderen Seite kriegt es aber hin, dass die unglaublich tolle Formulierungen finden. Ja, und dann hat man also so einen dicken Wälzer mit brutal sperrigen philosophischen Sätzen und dann kommen zwischendurch so Sachen, wo wow, krass, darauf muss er erstmal kommen. Mhm. Einfach eine ganz, ganz tolle Sprache dann. Nochmal auf das, was du gerade sagtest, oder was ihr gerade sagtet. Also dieser Punkt, Gott verändert sich. Ich meine, im landläufig sagt man immer, ja, Gott verändert sich nicht. Ja, da gibt es zwei Bibelverse, die das sagen und deswegen steht das immer felsenfest, Gott verändert sich nicht. Das würde in verschiedenen Theologien dazu führen, dass Gott sehr, sehr weit weg ist und sehr, sehr unnahbar ist. Ja, also im Calvinismus zum Beispiel. Da führt das zum Beispiel auch dazu, also wenn man sich jetzt so Predigten von Spurgeon oder eben von Calvin durchliest, dann bekommt man den Eindruck, dass Gott, weil Gott eben so wahnsinnig souverän ist und alles kontrolliert und alles in seiner Hand hat, auf der anderen Seite dann aber auch keinen Raum lässt für die Schöpfung oder für Geschöpfe. Und da finde ich es eben spannend, dass die Prozesstheologie schafft, da, ich will jetzt nicht sagen, einen Mittelweg zu finden, aber das, ich würde sagen, das zu lösen und da eine gute Art zu finden, wie kann ich überhaupt damit rechnen, dass Gott im Leben aktiv ist. So, und also vielleicht reden wir auch mal wirklich über das Thema Gebet, weil da wird das, glaube ich, am konkretesten. Prozesstheologie würde sagen, Gott kontrolliert nicht alles. Die ganzen Momente, die ganzen Prozesse, die in der Welt passieren, jeder einzelne Moment, Gott ist da involviert, aber Gott kontrolliert diese Momente nicht, sondern Gott lockt, also Gott spricht, Gott gibt etwas, schafft eine Möglichkeit, so würden ProzesstheologInnen sagen, und die Schöpfung antwortet darauf. Wenn man das dann zusammendenkt mit Gebet, wird das eben schwierig, weil Gebet landläufig ja eigentlich immer meint, Gott hat alles unter Kontrolle und ich bete jetzt, um Gott sozusagen, soll man sagen, dazu zu kriegen. Man könnte sagen, spitz formuliert, manipulieren. Man will Gott manipulieren, damit Gott zu meinen Gunsten oder so handelt, wie ich glaube, dass es richtig wäre. Und dann sagt man natürlich, ja gut, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, also sprich, dann sagt man noch, ja, vielleicht liege ich ja auch falsch in meiner Bitte. Ne, und dann soll das passieren, was besser ist, weil Gott weiß das ja besser.
Der Satz, Gott lässt sich gerne erbitten, wird dann oft auch so gesehen im Sinne von, Gott braucht ähnlich wie Lobpreis, braucht er Gebet. Also dieses einfach dieses Handeln des Menschen, so kam mir das ganz oft vor. Ja, es geht nicht darum, Gott zu informieren oder motivieren oder wie auch immer, sondern es ist, als würde Gott wie ein Autobenzin Gebet brauchen.
Und da muss ich ja sagen, da bin ich eben auch in gewisser Hinsicht so ein bisschen geschädigt, weil in meiner frühen Christenphase, da habe ich eben einige Bücher gelesen, so der kniende Christ oder so, Bücher von William McDonald heißt der Typ. Und da wurde dann eben ganz stark darauf rumgeritten, der hat dann erzählt, pass auf, wir waren mit der Jugendgruppe, waren wir eine ganze Nacht im Gebet und wir haben dafür gebetet, dass in dem und dem Land eine politische Veränderung stattfindet und am nächsten Tag ist der Diktator gestürzt gewesen. Und jetzt sagt mir noch mal einer, dass wenn 25 Kinder und Jugendliche eine Nacht lang beten, dass Gott dann nicht Gebet erhört. Sowas und so diese Dinge. Oder wo dann gesagt wird, ja, keine Ahnung, irgendwelche Glaubenshelden, die dann schon nachts um 3 Uhr aufgestanden sind. Früher als 6 habe ich es dann nie hingekriegt, aber dann eben so dieser Wettlauf, wo es dann darum geht, man muss Stunden beten, damit irgendwas passiert. Und da muss ich sagen, also es ist mir nicht nur zu stressig, weil mein Leben einfach viel zu stressig ist, um eine Stunde vorher aufzustehen und zu beten oder so. Ich glaube da auch einfach nicht mehr dran. Also so dieses, aus mehreren Gründen. Zum Beispiel, dass ich glaube, also wenn es diesen allkontrollierenden Gott gibt oder gäbe, ich glaube nicht, dass Gott eben allkontrollierend ist. Ich glaube, Gott ist immer nur ein Faktor in jedem Moment. Aber nicht der Allbestimmende. Aber also wie soll man dann auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann der kleine Mensch, der dann betet, der kann dann den großen Gott manipulieren oder den großen Gott auf die Idee bekommen, damit der große Gott dann endlich weiß, was das Richtige ist, um es dann zu tun. Das macht für mich null Sinn.
Ja. Du guckst mich an.
Für mich auch nicht. Fertig.
Ich muss jetzt mal polemisch sein. Aber es hat Spaß gemacht.
Ja.
Nee, also ich meine, das ist ja auch total einleuchtend, glaube ich so. Ne? Aber die Frage, die sich dann ja auch anschließt, und da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, aber auch da sind wir ja immer noch in der Entwicklung. Die Frage ist ja dann, warum wir überhaupt beten. So, ne? Wer von euch betet?
Die Frage ist, was ist Gebet? Aber
ich glaube... Ja. Also dieser... Die Frage kann man aber so gut aus dem Weg gehen. Das ist doch eine Ja-Nein-Frage. Wollen sie beide nichts zu sagen? Na gut, dann nicht.
Ja, ich bete schon. Wahrscheinlich weniger Wortgeschwall als früher. Für mich hat Gebet mehr zu tun mit Hören und Sitzen und viel auch meditieren und atmen einfach auch. Ich glaube auch, dass vorformulierte Gebete mir mehr geben, als sie es früher getan haben vielleicht. Aber so dieses Gott zutexten, das ist mir auch ein bisschen fremder geworden. Wobei ich immer noch bestimmte Elemente meiner alten Frömmigkeit habe nach wie vor, auch in meinem Gebetsleben. Und das im Gebet appellieren an das Göttliche, das tue ich tatsächlich teilweise auch noch immer. Ich finde es auch immer noch nicht sinnlos, zum Beispiel für Heilung zu beten oder ähnliches. Ich glaube nicht, dass es so ein Mechanismus ist und ich glaube nicht, dass man Gott auf irgendeine Art manipulieren muss, damit Gott den richtigen Hebel umlegt. Also so simpel ist das für mich nicht. Aber wie ich gerade schon erwähnt habe, ich bin ja der Überzeugung, dass irgendwie alles miteinander verbunden ist und dass Dinge, die nicht direkt ersichtlich sind oder mit unseren Sinnen erfassbar, trotzdem genauso real und irgendwie auch, ja, im übertragenen Sinn dann, handfest sind, wie alles andere. Und somit auch sowas wie Gebet etwas Reales ist. Also nicht bloß irgendwie Gedanken oder Gefühle, die in mir drin sind und nichts mit der Welt um mich herum zu tun haben. Also ich glaube schon, dass da Interaktion ist und dass unsere Körpergrenzen uns oft vorgaukeln, da wäre eine strikte Trennung zwischen innen und außen, aber das entspricht, wie ich glaube, nicht der Wahrheit. Und deswegen ist das, was in mir sozusagen, herkömmlich gesprochen, innerlich vor sich geht, durchaus auch relevant für das, was außerhalb von mir vor sich geht und umgekehrt. Und deswegen ist, sind manche Gebetsformen, die für mich früher relevant und wichtig waren, nach wie vor bedeutsam für mich. Auf jeden Fall sehe ich Gebet jetzt anders als früher, aber ich bin nicht ganz so weit davon entfernt, wie ihr vielleicht jetzt gerade beschrieben habt.
Ja, aber dann fände ich es cool,
wenn man... Ich habe noch gar nichts dazu gesagt.
Oh, stimmt. Sag du erstmal was dazu.
Nee,
stimmt.
Ich will nichts dazu sagen. Ich will nur sagen, du weißt gar nicht, wie entfernt ich bin. Oder wie nah.
Ich meine, mich zu erinnern, dass wir letzte Woche nach Ausschalten des Mikros ein bisschen darüber geredet haben.
Ja, aber wir haben ja bewusst...
Ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich nicht viel dazu gesagt habe.
Wir haben ja bewusst die Diskussion abgebrochen, um sie hier weiterzuführen. Und im Grunde sind wir jetzt fast an der Stelle angekommen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Weil, also ich kann mal sagen, für mich zum Beispiel Gebet, ich habe ein Buch, das nennt sich Praying with Process Theology. Und das ist ein Buch, wo ganz viele Gebete drin stehen. Und für mich ist ganz praktisch Gebet, ich nehme das Ding ab und zu mal raus und lese mir verschiedene Dinge durch und hoffe, dass das irgendwas mit mir macht. So. Ich glaube aber nicht, dass wenn ich diese Gebete bete, dass dann irgendwo im Himmel Gott auf die Idee kommt, ja, dann sollten wir das jetzt mal angehen. Sondern für mich ist es eher so, also wenn man sozusagen die Allverbundenheit aller Dinge sich vorstellt wie ein großes Spinnennetz. Wenn ich an einer Stelle etwas bewege, bewegt sich das Ganze, weil alles irgendwie miteinander zusammenhängt. So, das heißt also auch, für mich eben Gebet bedeutet, dass ich mich öffne für Gottes Einfluss. Das ist für mich die Richtung. Also eben nicht, ich manipuliere Gott, sondern ich öffne mich, damit Gott etwas in mir tun kann. Und wenn ich mich öffne für Gott und Gott sozusagen mit mir zusammen oder wenn ich durch das Gebet mit Gott in der Welt kooperieren kann, dann hat das einen Einfluss auf das Ganze. Und ich weiß nicht welchen, ich weiß nicht, wie groß der Einfluss ist, aber ich glaube einfach mal, dass es einen Einfluss hat. So, das ist zumindest, sage ich mal, mein prozesstheologischer Gedankenrahmen, den ich da habe. Wenn ich dann aber in der Realität bin, dann ist es oft so, dass ich denke, also ganz ehrlich, ich öffne mich jetzt dafür, dass XY passiert und möchte mit Gott zusammenarbeiten, Amen, Halleluja, dreimal, aber mir fehlt der Glaube, dass es dann am Ende auch wirklich eine Umsetzung gibt. Weißt du, was ich meine? So, und von daher, also wenn ich jetzt am Krankenbett...
Ach, Jude, weißt du, da fließt das gleiche Blut durch unseren Adern und so. Mir geht das ganz ehrlich. Also ich sehe das auch so. Ne? Also ich habe auch dieses gewisse Gedankengebäude und ich würde nicht nur sagen, ich öffne mich durch Gebet Gottes Möglichkeiten, sondern in meinem Kopf würde ich sogar sagen, ich partizipiere aktiv an dem, was Gott macht. Oder ich nehme aktiv teil am Wirken Gottes in dieser Welt. Das ist auch mein Gedankenrahmen, aber mir fehlt tatsächlich auch oft dieser Zusammenhang da zur Realität. Und ich sehe das auch in meinem Kopf so, da habe ich so zwiespältige Meinungen zu dieser Verbundenheit und das Dinge, die sich bei mir verändern, bei anderen, weil ich gerne auch meinen selbstzerstörerischen Trieb frönen möchte und das mit gutem Gewissen tun möchte, sagen möchte, ich zerstöre meine Lunge und das kann allen anderen scheißegal sein. Nee, Prozess, damit machst du auch andere Leute. Also das nervt mich total, das finde ich total kacke, das verdränge ich auch einfach. Aber ja, ist halt so.
Okay, liebe ZuhörerInnen, googelt einmal Enneagramm Typ 8 Autonomie. Und dann Shut denkt up. Über das ab, was Sasa gerade gesagt hat, nach was Sasa gerade geredet hat. Das passt wie die Faust aufs Auge.
Das ist so gemein. Wage es mich nicht dazu zu bringen, dass ich mich dagegen wehren muss, immer durch diese Brille betrachtet. Naja, wie auch immer. Ja.
Sorry, aber. Das kann ich jetzt nicht verknallen.
Schon klar.
Diese Enneagramm-Witze. Ich verstehe die gar nicht.
Ja, wir müssen jetzt echt mal da eine Folge reinschieben. Das ist ja auch wirklich schwierig. Genau. Aber diese Gebetssache ist halt schwierig. Aber was mir Prozesstheologie gebracht hat, ist, dass ich halt eben ein sehr viel größeres Bild von Gebet habe. Dass ich halt eben sowohl Meditation als auch tiefes Nachdenken über Dinge. Und damit meine ich nicht grübeln, grübeln ist kein Gebet, grübeln ist das Böse, für Gebet halte. Und deswegen auch ganz übergriffig Leuten zuspreche, dass wenn sie sich halt eben mit Themen auseinandersetzen, Lösungen finden, über Dinge nachsinnen und da halt eben in einem inneren Prozess sind, dass das Gebet ist.
Also ich sag mal so, für mich eine Lösung, die ich da gefunden habe, ist, dass ich Gemeinschaft brauche. Ja, also ohne Gemeinschaft würde ich wahrscheinlich den Glauben an ganz viel verlieren. So, und mit anderen zusammen zu sein, das hilft mir da. Ich würde trotzdem gleich aber auch mal die Sichtweise von Insan gerne da hören. Weiß nicht, vielleicht hast du da nochmal eine andere Sicht drauf. Für mich ist aber ein Punkt wichtig, weil ich glaube, dass hier sich vielleicht der größte Kritikpunkt, der mir untergekommen ist, der Prozesstheologie gegenüber anschließt. Nämlich die Sache, dass während bei dem theistischen Gottesbild, wo Gott alles kontrolliert, der Gläubige eine ganz tiefenentspannte Hoffnung hat, nämlich es wird sowieso alles gut, weil Gott hat alles in der Hand und Gott macht es am Ende gut. Und wenn Gott es nicht für alle gut macht, dann zumindest für die Gläubigen alles paletti. In der Prozesstheologie ist die Zukunft ja offen. Und je nachdem, welchen Flügel man der Prozesstheologie jetzt anhängt, ist die eben radikal offen, die Zukunft. Weil eben Gott Möglichkeiten gibt, aber im kreativen Prozess eben offen ist, worauf es hinausläuft. Man hat die Hoffnung, dass Gott den längeren Atem hat und deswegen die Entwicklung eine positive nimmt. Man kann auch sagen, okay, die Milliarden von Jahren, die hinter uns liegen, zeigen, dass es irgendwo in Richtung Leben und in Richtung Komplexität und so weiter geht. Okay. Aber der Kritikpunkt, der dann oft kommt, ist, dass Prozesstheologie für ganz viele Menschen im alltäglichen Leben einfach überfordernd ist, weil man eben damit konfrontiert ist, dass das, was wir tun, wirkliche Auswirkungen hat und dass es zählt, wie wir leben. Und wenn wir eben nicht Verantwortung übernehmen für unseren Planeten, für Frieden und Gerechtigkeit und was weiß ich, wenn wir die Dinge nicht angehen und auf Gottes Locken sozusagen nicht entsprechend reagieren, dann sind eben wirkliche Horrorszenarien genauso möglich.
Ja, deswegen habe ich ja auch betont, dass die andere Seite der Medaille bei dieser ganzen Allverbundenheitsgeschichte ist, dass wir in gewissem Sinn noch mehr in Verantwortung genommen werden als bei einem herkömmlichen Weltbild und Gottesbild. Denn wenn wir eine Ahnung davon kriegen, wie komplex alles zusammenhängt, dann können wir uns diesem Geflecht ja nicht mehr entziehen, sondern dann müssen wir unseren Teil dazu beitragen, dass es in eine gute Richtung geht. Das ist vielleicht eine Pille, die für manch einen ein bisschen schwer zu schlucken ist. Verschiedene Sachen. Zum einen, vielleicht sollte man auch mal versuchen, sich ein bisschen von diesem sehr anthropozentrischen Denken zu lösen. Also sehr.
Die Menschheit geht unter, aber vielleicht gibt es eine Zukunft für das Universum.
Ja, ich meine, die Menschheit ist nicht alles. Und das
Star Trek für dich, Adomir.
Wobei, das löst das Problem nicht. Denn, genau. Denn schließlich ist dadurch auch nicht das Leid, das die Menschheit durchlaufen wird, wenn es sich katastrophal entwickelt, gemindert. Das Leid ist trotzdem real, sehr real.
Ob Dinosaurier ähnliche Gedanken mal hatten?
Nein.
Ja. Das wäre aber zumindest ein kleiner Aspekt. Was anderes, ich glaube Marjorie Suhockey war das, die dieses Bild gebraucht hat, das ich sehr sympathisch finde, dass Gott immer dicker wird. God becomes fat, grows fatter.
Das kann ich noch nicht. Erzähl mal.
Ja. Dass Gott halt zunimmt, weil Leben und Existenz zunimmt in diesem Universum. Und weil ja alles in Gott eingeht, ne, Stichwort Panentheismus, alles in Gott und Gott in allem, bedeutet das, Gott nimmt zu. Und
mehr Menschen, mehr Gott?
Ja, irgendwie schon. Also mehr Möglichkeiten der Interaktion auch, ne, zwischen Göttlichem und Schöpfung. Und das bedeutet aber auch, wenn das, was wir als Leben sehen und definieren, vorbei ist im Einzelfall, dass es dann nicht für Gott letztgültig vorbei ist, sondern das ist in Gott aufgehoben und Teil von Gott, also eben nicht vorbei, sondern es wird weitergetragen. Und das heißt, irgendwie, weil wir ja alle wegen dieses auch veränderlichen und wachsenden Poles Gottes Teil werden von Gottes Identität, ist das ja schon eine hoffnungsvolle Vision, ne? Also, dass selbst Zerstörung und Schmerz und Leid und Tod nicht das wahre Ende bedeuten, sondern dass es weitergeht. Auf welche Art und Weise es konkret weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht, weiß natürlich niemand. Aber das ist die hoffnungsvolle Vision, glaube ich, die es in der Prozesstheologie gibt. Ja, das heißt, selbst nach der Supernova und der Auslöschung dieses Sonnensystems oder so.
Solange es nicht mit Zombies weitergeht, bin also ich entspannt.
Stell dir
mal vor, das wäre der Nächste. What the
Aber nochmal, also ich will gleich trotzdem nochmal fragen, warum du jetzt glaubst, dass Gebet wirklich zum Beispiel Heilungsgebet was bringt. Aber vorher ein Gedanke nochmal. Das, was du gerade sagtest, wird bei Hartshorn und bei John Cobb, meine ich, objektive Immortalität genannt. Also so wie ich ein Glas Wasser trinke und das Wasser Teil von mir wird, wird alles, was in der Schöpfung passiert, jeder Prozess Teil von Gott, so kann man das vielleicht vergleichen, und überlebt oder lebt dadurch. So, die Kehrseite des Ganzen ist aber, dass man eben sagt, das Subjekt, das lebt eben nicht mehr weiter, also beziehungsweise nur noch in der Erinnerung Gottes.
Wisst ihr, was ich an diesen, sorry, ich weiß, ich gehe jetzt wieder auf eine andere Schiene. Aber wisst ihr, was mich an diesen ganzen Sachen total nervt? Also so richtig? Wie in aller Welt filtert Gott das ganze Böse raus? Also ich finde, auch Prozesstheologie gibt mir überhaupt keine Antwort darüber, wo das Böse herkommt, wo das Böse hingeht, was mit das Böse überhaupt ist.
Doch, das schon.
Ja, finde ich nicht. Und, aber kannst ja gleich antworten, und Panentheismus, wenn alles in Gott ist und Gott in allem ist, wie böse ist Gott dann? Und das, letzter Punkt, macht mir Gott als ein zu emotionales Wesen irgendwie sehr unsympathisch, weil ich da denke, Zweifel an seiner Gutheit habe. Deswegen sage ich lieber, dass Gott so ein bisschen weniger persönlich ist und mehr kräftemäßig im Sinne von, er kann gar nicht anders als gut. Und dafür ist er lieber unemotional. Okay. Ist mir sympathischer.
Also mein Gedanke, ich gehe da gleich drauf ein, den Gedanken, den ich vorher hatte, eben zu Ende geführt. Die bittere Pille, die man bei Prozesstheologie sicherlich schlucken muss, ist, dass, sag ich mal, die Zukunftshoffnung eben nicht so evangelikal ist, wie viele und ich vielleicht auch das hätten, nämlich, dass es irgendwie so eine Auferstehung gibt im Sinne von meine Persönlichkeit lebt weiter, sondern das Denken ist da, glaube ich, mehr gemeinschaftlich, also man lebt eben in der Erinnerung Gottes weiter. Und da sagen eben ganz viele, zum Beispiel Tom Ord, dass hier weitergedacht werden muss. Also sprich, dass diese Zukunftsvision von einem Leben nach dem Tod, die ist prozesstheologisch noch nicht zufriedenstellend in Worte gefasst. So sagen viele.
Das finde ich nicht, weil die Leute, die klassische Zukunftsvision haben, ihre Zukunftsvision überhaupt nicht zu Ende gedacht haben. Stellt euch mal vor, ihr lebt Jahre, Milliarden, Millionen, überlebt die Menschheit und alles andere. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Irgendwann wird das Pusten langweilig. Und damit das Leben nicht so weitergeht, wie es hier ist, muss auch da wieder irgendwas Böses rausgefiltert werden. Weil wenn alle Leute zusammengeklatscht an irgendeinem Ort, als was auch immer für Wesen, Himmel, wie auch immer, und mit, ohne Körper, wie auch immer, alle zusammen da sind, man wird sich bis aufs Blut streiten oder muss gebrainwashed werden. Da sind ganz viele Sachen auch nicht wirklich gut weitergedacht.
Die letzten Dinge haben wir auch mal im Podcast zu gemacht.
Da bin ich viel entspannter, wenn man so, egal.
Aber eben zu dem Bösen. Eine Sichtweise, die bei Prozesstheologie immer wieder zum Vorschein kommt, ist eben die Definition, dass das Böse etwas mit Verlust zu tun hat. So, und damit ist gemeint, immer dann, wenn etwas Neues entsteht, muss dafür irgendetwas Altes weichen. Oder man könnte eben sagen, ja, also damit ich weiterleben kann, ich kann nur weiterleben, wenn ich anderes Leben zerstöre. Und sei es jetzt pflanzliches, tierliches, es geht nicht anders. Ich kann nur weiterleben, wenn anderes dafür sterben muss. So, oder eben auch, wenn es um Optionen geht. Also, wenn ich mich für eine Option entscheide, ich heirate die eine Frau, dann heißt das eben, dass ich sehr viele andere nicht geheiratet habe. So.
Noch nicht.
Noch nicht.
War ein Witz.
Dina wird dich töten.
Und danach du kannst mich. Hier gerne einziehen. Wahrscheinlich wirst du mich erst töten und das zu Recht.
Nein, aber da wird eben, das Böse wird eben, also ein anderes Wort für das Böse ist Vergänglichkeit in der Prozesstheologie, dass eben gesagt wird, das Problem, das kann man ja auch eben weiterspinnen, dass man sagt, was ist denn jetzt das gute Leben, das ewige Leben? Das Problem ist doch, dass alle Momente, die in unserem Leben wertvoll sind, die sind in dem einen Moment, du hast einen ganz tollen Abend, du hast deine neue Liebe gerade kennengelernt. So, das ist ein toller Moment, aber im nächsten Moment ist dieser Moment eben vergangen. Und das ist ein Punkt, der in der Prozesstheologie stark gemacht wird. Dass eben das große Problem ist die Vergänglichkeit.
Ja, und was hat das jetzt mit Böse zu tun?
Wie gesagt, so wird das Böse in der Prozesstheologie eben beschrieben, oder das ist das Gespräch häufig, was da
Verstehe ich nicht,
wird.
Macht keinen Sinn. Wenn ich dir jetzt auf die Nase haue und das jedes Mal, wenn ich dich sehe, das ist ja auch die Leitsache, ne? Wenn wirklich Menschen wirklich böse Dinge tun, was hat das mit Vergänglichkeit zu tun? Verstehe ich nicht.
Ja, das Problem ist, dass diese Momente, aber auch die guten Momente eben im Nirvana der Vergangenheit verschwinden und weg sind. Und da wird gesagt, das ist das eigentliche Problem, oder das ist ein Problem, um das man sich vor allen Dingen kümmern muss, weil eben, sag ich mal, dass du einen auf die Nase bekommst, das ist die eine Sache. Aber dass diese Momente alle dann demnächst wieder weg sind, dass sie vergänglich sind, das ist...
Ja klar, aber wenn ich deine Nase gebrochen habe, ist es gar nicht mehr so vergänglich. Vor allem, wenn ich sie so gebrochen habe, dass sie dann total krumm ist.
Irgendwie kriege ich jetzt Angst.
Sie sagt ich, aber ich höre was anderes.
Was hört der? Was?
Deswegen, Prozesstheologie ist für mich persönlich auch nicht getrennt von meinem christlichen Glauben. Es gibt ja verschiedene mögliche prozesstheologische Zugangswege, und die müssen nicht christlich sein, und es muss sogar noch nicht mal theologisch sein. Es gibt ja auch Prozessphilosophie, die auch durchaus nicht theistisch sein kann. Aber für mich ist die Anknüpfung, für mich persönlich, an die christliche Tradition schon sehr wichtig und an auch das zentrale Bild der Auferstehung. Also meine Hoffnung ist, hat tatsächlich eine christliche Form, so kann man es vielleicht sagen, dass mit dem Tod eben nicht, also dass Vergänglichkeit eben nicht das letzte Wort hat und dass der Tod eben nicht das Ende ist, sondern dass einerseits das, was zum Beispiel in der Gestalt Jesu Gutes passiert ist zu seinen Lebzeiten, einen gewissen Ewigkeitswert hat, weil es überdauert, und auf der anderen Seite aber all das, was ihm zum Beispiel auch angetan wurde durch das römische Imperium, durch die religiösen Kader seiner Zeit und so weiter, also dass das auch nicht das Letzte ist, das Letztgültige, sondern dass das überwunden ist. Das ist halt das christliche Bild, ne? Und das ist schon etwas, was mich persönlich inspiriert und was für mich dann das manchmal doch sehr abstrakte prozesstheologische ausbalanciert oder anreichert oder eben irgendwie eine andere Dimension gibt. Ich glaube, es gibt auch innerhalb der Prozesstheologie andere Möglichkeiten, Hoffnung zu schöpfen. Aber das ist, glaube ich, so die christliche. Und die liegt mir sehr nah. Also die ist bei mir, da bin ich heimisch.
Weicht ihr meinen Fragen aus? Seid ehrlich.
Nein.
Verlegenes Grinsen, ja.
Nein, also ich weiche nicht der Frage aus. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich meine Grenzen habe, diese Frage befriedigend zu beantworten. Ne? Weil, wie könnte ich das? Wer hat schon den Überblick, den es bräuchte, um diese Frage befriedigend beantworten zu können, Saphira? Also,
ja, aber was ist denn der Ansatz? Wenn, also ne, jetzt nochmal auf die eine Frage ganz einfach. Wenn alles in Gott ist und Gott in allem ist, ist das Böse dann ein Teil Gottes?
Nee, mit Walter Wink gesprochen, es geht ja um die Verwandlung der Mächte. Es geht ja schon darum, also wenn der Prozess mit dem Tod nicht endet, dann besteht ja die Hoffnung, dass auch über die Vergänglichkeit und den Tod hinaus noch etwas passiert mit dem, was böse ist, was schmerzhaft ist, was ungerecht ist. Dass immer noch der Prozess der Verwandlung weitergeht, auch darüber hinaus.
Also ich meine, dass man bei diesen Fragen recht schnell bei Metaphern am Ende hängen bleibt. Also Auferstehung ist für mich dann einfach eine Metapher. Ich persönlich weiß noch nicht so recht, was damit am Ende dann verbunden ist. Ganz konkret, also das zu Ende gedacht. Weil, also ich sehe schon verschiedene theologische Ansätze, wo man sagt, okay, wie kann das Problem des Bösen in der Zukunft, also für die Zukunft gelöst werden? Ich habe da aber für mich noch nichts Plausibles gefunden. Vielleicht hat ja irgendjemand der ZuhörerInnen da bessere Ressourcen, aber ich wüsste, also zum Beispiel eine Zeit lang wurde ja Miroslav Wolf gehypt. Der hat dieses Buch geschrieben von der Ausgrenzung zur Umarmung. Und seine Lösung war die, war im Brainwash, dass er sagt, irgendwann werden die Erinnerungen geheilt und dann ist das Böse sozusagen endgültig besiegt. Viele ProzesstheologInnen gehen aber davon aus, dass das Böse eben, wenn man es eben zum Beispiel als Vergänglichkeit sieht, immer irgendwo auch Teil der Realität sein würden, dass das Böse nie gänzlich besiegt werden kann. Ja.
Ja, und da fragt man sich dann wieder, ob, naja, ist ja auch egal.
Ja, aber da muss man auch wieder sorgfältig differenzieren zwischen Pantheismus und Panentheismus. Also Pantheismus ist alles ist Gott. Panentheismus ja, ja. ist, es gibt keine Trennung oder keinen Ort der Gottesferne. Und das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass das Göttliche sich einverstanden erklärt mit allem, was ist.
Ne? Gott ist der Ewige oder die ewige Rebellin.
Ja, in einem gewissen Sinn auch das. Ne? Gott ist ja auch, kann ja auch prozesstheologisch gedacht werden als durchaus widerborstig. Und also sehr triezend und also wenn es um das geht, was ungerecht und schlecht ist in dieser Welt, sehr beharrlich auch auf eine eben rebellische Art und Weise. Nur deswegen, also alles ist in Gott, meint jetzt nicht, dass das irgendwie Gott gedacht werden kann als Befürworter oder Befürworterin von allem, was passiert. Du wolltest noch was zu Gebet fragen, ne?
Das lasse ich euch mal durchgehen.
Puh, Glück gehabt.
Boxhandschuhe wieder eingepackt.
Okay.
Genau, also vor 30 Minuten waren wir dabei, darüber zu reden. Ich hatte gesagt, dass ich so meine Schwierigkeiten habe, konkret daran zu glauben, dass eben so ein bewusstes Gebet dann den Unterschied macht.
Ja. Für mich spielt das Schlagwort Treue eine ganz wichtige Rolle. Habe ich, glaube ich, heute auch schon erwähnt, in Bezug auf eines der Attribute von Gott, die für mich ausschlaggebend sind.
Du sagst ja, statt Allmacht lieber Alltreue Gottes.
Genau, die Alltreue Gottes. Treue, die niemals aufhört. Und das ist ja auch total biblisch, um mal ein Adjektiv zu benutzen, das ich eigentlich ungern benutze. Aber wenn man das mal zählt, wie oft das in der Bibel vorkommt, ist bestimmt nicht selten. Ich sehe auch in der Geschichte von Jesus, ich bin heute sehr christozentrisch drauf, aber ich bin Christ, so, da stehe ich auch auf und zu. Ich sehe auch im Beispiel von Jesus, dass Gottes Wirken nochmal ganz neue Türen geöffnet werden durch Jesu Treue. Da geht es auch wieder in beide Richtungen. Ne? Einerseits, Gott ist treu, andererseits aber dieser Jesus ist auch enorm treu Gott gegenüber, und dadurch werden ganz neue Dinge möglich gemacht. Und das kulminiert dann eben auch in der Auferstehung. Ne? Neue Schöpfung und alles, das sind so die biblischen Bilder. Und ich glaube, Gebet hat, also für mich hat Gebet ganz viel damit zu tun. Ich vergewissere mich oder ich mache mir bewusst Gottes Treue zu mir, und ich möchte auch meine Treue zu Gott bekunden und zur Welt, zur Menschheit, zu mir selbst und so. Und weil alles all verbunden ist, gehört das einfach, ist das so ein Gesamtpaket. Und ich glaube, dass sich dadurch Möglichkeiten auftun können. Ich durchschaue nicht, in wie weit und was genau, aber ich glaube schon ganz fest daran, dass das so ist. Ich sehe auch, es ist ja auch, Jesus ist ja auch, das klingt ein bisschen ketzerisch jetzt, aber Jesus ist ja auch ein Produkt einer ganz langen Geschichte Gottes mit der Welt, mit der Menschheit, mit Israel. Und im Neuen Testament wird es ja auch so dargestellt, auch durch die ganze Ahnenlinie, die da lang und breit angeführt wird.
Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn.
Ne? Genau. Ja, aber auch durch diese ganzen Ahnenreihen, die aufgezählt werden, ne, wo dann auch nochmal ganz deutlich vor Augen geführt wird, dies ist die Geschichte, die Gott geschrieben hat mit seinem Volk Israel. Und die gekennzeichnet war von Gottes Treue zu Israel, aber auch immer wieder von einzelnen Menschen in allen möglichen Generationen, die sich treu gezeigt haben und die es erst ermöglicht haben, dass diese Frucht der Wurzel Davids, heißt es so?
Ja.
Ja. Jesus überhaupt entstanden ist, gewachsen ist. Und also Jesu Treue wurde auch möglich gemacht durch ganz viel Treue, die davor schon war. Und das ist für mich ein schönes Bild. Niemand von uns ist losgelöst von unserem Kontext, von dem, was um uns herum ist, aber auch nicht von dem, was vor uns gewesen ist. Und vieles von dem, was an Treue da ist, ist nur da aufgrund vergangener Treue. Und Treue um uns herum. Und ich glaube, Gebet ist ein Teil davon. Für mich ist Gebetspraxis ein Teil dieses Gesamtpakets, dem ich die Überschrift Treue geben würde. Und Treue schließt für mich Möglichkeiten auf.
Möchtest du dem noch was?
Ich arbeite dran.
Ich möchte euch jetzt mal aus dem Buch, was ich mitgebracht habe, dann vielleicht sozusagen zum Abschluss noch was vorlesen. Das passt nämlich sehr gut dazu. Das ist hier immer so aufgeteilt in Affirmations, Dinge, die wir also, soll man sagen, bekennen. Ja, und da steht, God is still speaking, also Gott spricht immer noch. Each moment brings new possibilities to heal the world. My openness to God paves the way for a sustainable future. Das ist sozusagen dann die, jeder Moment bringt neue Möglichkeiten, um die Welt zu heilen. Meine Öffnung Gott gegenüber ermöglicht Wege für eine nachhaltige Zukunft. Und dann kommt ein Gebet. In a world of conflict, O God, give us a larger perspective on our lives. Embedded in the moment, Help us embrace the future. Act to ensure the futures of generations to come. Let us bring peace and healing to this good earth. Amen. Also, in einer Welt voller Konflikte, oh Gott, gib uns eine größere Perspektive für unser Leben. Nämlich eingebettet in diesen Moment, hilf uns, die Zukunft zu umarmen und so zu handeln, dass eben zukünftige Generationen kommen können. Lass uns Frieden bringen und Heilung für diese gute Erde. Ich mag dieses Buch sehr. Mal sehen.
Das war doch schön.
Ja, schönes Schlusswort. Da haben wir zum Schluss gebetet.
Haben wir auch noch nicht gemacht in
das
dem Podcast.
Das warte. Gut, ne? Ja. Aber weil wir das lange noch nicht gemacht haben, können wir noch einmal sagen, Tribus is coming.
Ja.
Just fucking Google it.
Und Tribus wird verdammt gut. Das Programm steht jetzt schon zu 98%, würde ich sagen. Das wird echt gut.
Yeah, 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 yeah.
Darf man schon verraten, dass es einen Workshop von Remix geben wird?
Was?
Es ist raus.
A mind-blowing surprise.
Das hätte man ja nicht für möglich gehalten. Kannst du mal sehen, du.
Genau. Das wird ein Spaß. Wir werden Karaoke singen. Okay, wenn wir nicht. Aber lustig wär's. Weißt du, ich mach das, weil ich nicht musikalisch bin, kein Instrument spiele, nicht singen kann. Das ist mein einziger Zugang zu diesem Bereich, dieser Welt, der Musik.
Ich finde das gut.
Danke.
Es gibt auch einen tollen Artikel eigentlich, einen Blogartikel zum Thema Karaoke und Spiritualität.
Ha!
Und ich sperre mich so sehr dagegen, aber vielleicht ahne ich innerlich schon, dass
das ist der Spaß deines Lebens
irgendwann
wird.
Mein Widerstand gebrochen sein wird. Von Richard Beck, glaube ich.
Richard Beck?
Ja. Der hat mal über Karaoke und Glauben geredet.
Der hat auch
geschrieben.
Gutes Zeug gemacht.
Ja.
Witzig.
Ja. Meine Güte, was eine Folge. Ich bedanke mich für
und für so uns.
Genau.
Schönen Dank. Mach auch für euch, liebe Zuhörerschaft.
Ja, danke.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.